Geld anlegen und dabei Gutes tun. Wohl mit keinem Produktversprechen wird derart Schindluder getrieben wie mit diesem. Aktuell gehört Greenwashing zur Finanzbranche wie Ratenkredit und Bitcoin. Was ihre Glaubwürdigkeit betrifft, stehen viele Banken knietief im Dispo. Alles ganz anders machen will es unser heutiger Gast im Podcast. Der 2019 gestartete Mobile Banking Anbieter Tomorrow verspricht seinen Kundinnen keinen Cent in Kohle, Öl oder Atom, dafür Millionen in nachhaltige Produkte zu stecken. Das Anlegergeld soll so zu einem positiven Treiber des Wandels werden. Mit diesem Versprechen hat der junge Banking-Anbieter schon über 120.000 KundInnen akquiriert. Und damit beginnen natürlich die Probleme. Wie gewinnt man jetzt die breite Masse für Grünanlagen? Wie kommt nachhaltiges Banking aus der grünen Nische? Und wie gewinnbringend ist die Markenstrategie von Tomorrow? Antworten darauf gibt es von Jakob Berndt. Jakob war früher mal Stratege bei Jung von Matt, bevor er die Bio-Limo Lemonade erfand und zu einem Mega-Erfolg machte. Die große Frage lautet natürlich, gelingt Jakob Berndt ein solcher Coup ein zweites Mal mit Tomorrow Banking?
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Jakob, schön, dass du da bist.
Hallo Harald, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Jakob, aktuell gibt es in Deutschland ungefähr 1450 Kreditinstitute, also Häuser, die um mein, dein und unser Geld buhlen. Warum zum Teufel glaubtet ihr, dass es jetzt eine weitere braucht?
Ja, faire Frage. In der Tat gibt es ja schon einige da draußen. Wie wir glauben, ist aber ein ganz, ganz großer Anteil der Kreditinstitute, wie du sie genannt hast, da draußen, tatsächlich in vielerlei Hinsicht überholenswert. Und wir glauben, dass die gesamte Finanzindustrie einfach einen Wandel verpasst hat, der viele andere Wirtschaftsbereiche längst erfasst hat. Und wir versuchen, diesen Wandel reinzubringen. Also einfach nach ethischeren, sozialeren, ökologischeren Maßstäben zu wirtschaften. Und das tun die ganz, ganz vielen der 1400 da draußen nicht. Und deswegen haben wir geglaubt, müssen wir noch mitmengen.
Es gibt den alten Spruch, glaube ich, von den Römern, Geld stinkt nicht. Tut es das also deiner Meinung nach doch?
Ja, in vielerlei Hinsicht stinkt es zum Himmel, muss man wahrscheinlich schon sagen, weil tatsächlich die Finanzindustrie, und das lässt sich natürlich nicht nur isoliert auf die deutsche beziehen, sondern ist ja ein globales System, aber die Finanzindustrie ist in vielerlei Hinsicht tief involviert in all die Verheerungen, die wir da draußen sehen und die uns dorthin gebracht haben, wo wir als globale Community so stehen. Und wenn man jetzt beispielhaft sich den menschgemachten Klimawandel nimmt, der ist nicht zuletzt sozusagen auch durch die Fehltaten der Finanzindustrie so weit fortgeschritten, weil sie einfach im großen Stile fossile Energien und andere destruktive Branchen mitfinanziert hat und heute noch mitfinanziert. Und insofern, wenn man das auf das alte Sprichwort bezieht, dann ist es tatsächlich ein ziemlicher Gestank, den leider viele Leute noch nicht so riechen. Es ist sozusagen wie bei anderen Sachen, die nur Hunde riechen können, aber er ist da, der Gestank.
Nun gibt es aber für die, die es bereits gerochen haben und die ein Bewusstsein dafür haben, ja seit vielen Jahren so Banken wie die GLS Bank oder die Trionos Bank und so weiter und so fort. Also angestammte Geldinstitute, die Kundengelder seit Jahren bewusst anlegen und beispielsweise in erneuerbare Energien statt in Rüstungsschmieden investieren und so weiter und so fort. Also angebotsseitig gibt es da doch eigentlich gar keine Lücke, oder?
Ja, jein. Also erstmal muss man natürlich bestätigen, es gibt Akteure, höchst ehrwürdige Akteure wie die GLS, Triodos Bank, Umweltbank und Ethikbank, dann haben wir auch gleich die wesentlichen vier genannt und keinen außen vor gelassen, die genau das Richtige machen, nämlich den Versuch, Unternehmen Geld in die richtige Richtung zu lenken. Wir glauben allerdings, die Art und Weise, wie sie in den letzten Jahrzehnten den Markt bearbeitet haben, war zum Teil ein bisschen vorbei an den Bedürfnissen der Menschen draußen, vor allem der jungen Menschen. Und insofern haben wir uns aufgemacht, diesen technologischen Wandel, der die Branche ja vor einigen Jahren erfasst hat, eben zu paaren mit diesem ökologisch-sozialen Ansatz. Insofern, uns verbindet sehr viel mit den genannten Akteuren, aber es gibt eben auch ein paar Dinge, die wir anders machen wollen, damit dieses Thema so richtig in die Mitte der Gesellschaft vordringen kann.
Okay, dann dein 30-Sekunden-Pitch. Was macht ihr also anders als andere, dass euch eine Existenzberechtigung gibt?
30-Sekunden-Pitch. Erstmal ein bisschen runterlaufen lassen, die Uhr. Also am Ende des Tages versuchen wir, ein hochzeitgemäßes digitales Produkt zu bauen, was in den Alltag der Menschen passt. Wir bieten eine digitale Banking-Lösung fürs Handy gebaut, aufs Handy runterladbar, innerhalb von wenigen Minuten eröffnenbar und dann ein Instrument, mit dem man seinen alltäglichen finanziellen Bedarf decken kann, ein Girokonto, eine Karte, Sparmöglichkeiten, Investmentmöglichkeiten, aber all das eben gepaart mit dem Versprechen, dass das Geld der Menschen bei uns zu einem Teil der Lösung ökologischer und sozialer Herausforderungen wird.
Super, Punkt. Das waren 29,5, glaube ich. Also ihr, es gibt eine wirklich gute, kann ich bestätigen, gute App von euch. Es gibt keine einzige Filiale von Tomorrow Banking. Man kriegt keinen Kreditberater von euch nach Hause. Also ihr seid konsequent mobile unterwegs und das unterscheidet euch einfach im Kundenzugang von den anderen. Ist das richtig?
Genau, wir sind erstmal zutiefst digitales Angebot, eine digitale, technologiegetriebene Firma. Genau, das ist der Unterschied. Wir haben keinen Filialbetrieb und wir bauen Banking sozusagen optimiert für digitale Devices. Was aber ja nicht heißt, dass wir nicht auch erreichbar sind, nicht auch Menschen sind, nicht auch nahbar sind. Aber das stellen wir eben auf andere Art und Weise sicher und nicht über die Filiale an der Straße.
Kurze Unterbrechung für eine gute Nachricht. Die Sustainable Brand Stories, der Podcast für nachhaltigeres Marketing und Kommunikation, gewinnt immer mehr HörerInnen. Aber es könnten natürlich noch mehr sein und dabei könnt ihr uns mit sehr wenig Aufwand sehr helfen. Wenn ihr einfach, während ihr diese Episode hört, kurz eine Bewertung für unseren Podcast hinterlasst, signalisiert ihr dem Algorithmus Interesse. Und das wiederum bedeutet, dass noch mehr Menschen mit uns allen über nachhaltigeres Marketing und Kommunikation diskutieren können. Also, einfach die App öffnen, 1-5 Sterne hinterlassen, das war's. Dankeschön von uns. Und jetzt weiter mit Jakob Berndt von Tomorrow Banking. Nun ist Geld ja für uns Deutsche ein super sensibles Thema. Ne? Anders als in den USA beispielsweise verrate ich ja nicht mal meinem besten Freund, wie viel ich so verdiene oder auch nicht verdiene. Und sowieso hört ihr bei Baren bekanntlich die Freundschaft auf. Wie wollt ihr als komplett unbekannte Frischlinge, gut, ganz seid ihr es nicht mehr, es gibt euch schon 4 Jahre mittlerweile, aber als fast unbekannte Frischlinge in dieser Tabuzone wachsen? Wie stellt man das Marketing und markentechnisch an?
Boah, das ist eine große Frage. Also ich glaube, erstmal muss ich dir recht geben, dass Geld ein tricky Thema ist, ein sensibles Thema, über das Menschen ungern sprechen und ungern belehrt werden und gleichzeitig auch relativ wenig wissen, wenn wir über diese ökologische und soziale Dimension, also die Tatsache, was das Geld eigentlich macht, was auf meinem Konto liegt oder auf meinem Sparbuch oder meinem Investmentfonds, da muss man schon noch relativ viel Aufklärungs- und Erzählarbeit leisten. Ich denke, das ist so ein Strang, den wir Tag 1 bearbeiten, überhaupt erstmal Bewusstsein dafür schüren, was in der Finanzbranche falsch läuft, was sozusagen die großen Player, und das sind eben nicht einige wenige, sondern es ist der ganz, ganz große Teil der Branche da draußen, mit dem Geld der Menschen anstellt. Das ist der eine Part. Und der andere ist es, glaube ich, in eine andere Art von Beziehung zu treten mit den Menschen. Über eine andere Art von Sprache, Darreichung, andere Kanäle, andere Kontaktpunkte, Touchpoints im Marketingdeutsch, zu versuchen, eine Beziehung aufzubauen zwischen uns und den Menschen, die anders ist als das, was Menschen normalerweise von ihrer Bank, von ihrem Kreditinstitut erleben.
Ein Beispiel, konkret, was heißt das?
Na, ein Beispiel, wenn wir jetzt zurückgehen, sagen wir mal vor 5 Jahren, als wir so die allerersten Schritte gegangen sind, dass wir das allererste Produkt in extrem engem Dialog und Abstimmung mit unserer damals noch sehr kleinen, heute deutlich größeren Community entwickelt haben. Das heißt, wir haben konstant Menschen zu uns eingeladen, die unsere Produkte getestet haben, die uns Input gegeben haben, die uns Ideen gegeben haben. Das war in der Vor-Corona-Zeit mit Meetups hatten wir quasi einmal die Woche irgendwie die Community zu Gast und haben mit denen sukzessive das erste Produkt gebaut. Und diese Haltung setzt sich im Grunde genommen bis heute fort und findet sich heute natürlich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen statt, so wie wir mit den Menschen heute Dialog pflegen.
Kannst du auch das ein bisschen erklären? Also wenn ich, ich wäre die Deutsche Bank und möchte eigentlich von diesen Challengern von euch was lernen, was könnte ich da lernen, was die als Zugang zu Kunden betrifft?
Ja, ich habe eben schon das Thema Haltung genannt. Ich glaube, damit fängt es an, bei der Frage sozusagen, wie sehr man sich auch auf Augenhöhe begibt. Und ich glaube, das hat die Finanzbranche in den letzten Dekaden eben nicht gemacht. Sozusagen, sie hat sehr erfolgreich hinter Verschluss gehalten, wie sie denn eigentlich wirtschaftet, wie sie eigentlich Geld verdient. Man kriegt ja als Konsument immer nur so ein paar bizarre Punkte, wenn es mal wieder sozusagen die Deutsche Bank in die Tagesschau geschafft hat. Aber die allerwenigsten Leute wissen so richtig, wie die Finanzbranche eigentlich funktioniert, wie sie Wert schöpft. Und das haben wir von Tag 1 deutlich transparenter gemacht. Offengelegt in der App, sozusagen in der Mitte unseres digitalen Erlebnisses, können die Leute in Echtzeit sehen, wie viele Leute nutzen Tomorrow, nach welchen Kriterien wird das Geld angelegt, wie viel Geld liegt denn da, was wird denn genau damit finanziert. Also all die Themen, die man bei anderen Kreditinstituten sich mühselig rausrecherchieren muss oder wo es dann oft irgendwie Investigativjournalisten oder NGOs braucht, um das überhaupt an die Öffentlichkeit zu bringen, das sozusagen halten wir transparent mit all unseren Stakeholdern, ob es jetzt die Presse ist oder eben unsere Usergruppen. Das heißt, die Menschen verstehen erstmal viel mehr, wer wir sind, was wir machen, nach welchen Kriterien wir das tun. Und ich glaube, auf dieser Haltung baut dann alles andere auf. Und dann könnte ich dir damit jetzt darüber sprechen, dass wir wahrscheinlich früher als alle anderen konsequent digitale Kanäle wie TikTok, als es gerade frisch war, bespielt haben. Das kann man jetzt sagen, das ist Marketinghandwerk. Aber das fußt natürlich auf dieser Haltung, dorthin zu gehen, wo die Leute sind, auch inhaltlich sich dorthin zu bewegen, wo die Leute sind, nämlich mit all ihren vielleicht gefühlten Tabus, ihrem Unwissen, das hat was mit Sprache zu tun. Also es setzt sich natürlich an ganz vielen Punkten fort, dass wir wollen mit den Menschen ins Gespräch, wir wollen in eine Beziehung gehen und wir wollen eben nicht, wie die vielen anderen, uns wegdrehen und im stillen Kämmerlein einen Haufen Kohle verdienen.
Cool, kannst du das vielleicht auch noch kurz illustrieren? Was heißt andere Sprache konkret? Gibt es Worte, die ihr nicht verwendet oder Worte, die ihr verwendet? Gibt es Themen, die außer dem Inhaltlichen, die ihr ansprecht, wo du sagst, wir holen die Leute bei ihren Nöten oder Sorgen ab? Was heißt das?
Ja, ich könnte jetzt nicht einen Kanon von Begrifflichkeiten nennen, den wir immer wieder strapazieren oder den wir uns verboten haben. Aber ich glaube, einfache, alltägliche, für viele Menschen inklusive Sprache ist erstmal eine Prämisse, die wir uns auferlegt haben. Ne, wenn man sich unsere Website anguckt, unsere App, unseren Nachhaltigkeitsbericht, unseren Auftritt an diversen anderen digitalen Touchpoints versucht, verständlich zu machen.
Sozusagen, also selbst so ein Dödel wie ich versteht was ihr von mir wollt.
Selbst du, Harald, sozusagen, kannst dem folgen. Genau, und ich glaube, ein anderer Aspekt, beispielhaft jetzt ganz konkret, haben wir jüngst auf den Markt gebracht. Vor 3-4 Tagen haben wir mit einem kleinen Berliner Label Beherzt ein Kartenspiel auf den Weg gebracht mit 90 Fragen, die den Leuten helfen sollen, über Geld ins Gespräch zu kommen. So, das sind kleine Kärtchen, das gibt's auch schon für andere Bereiche, Sexualität, Partnerschaft, keine Ahnung was. Wir haben das jetzt mit diesem Label für das Thema Geld gemacht, für das Tabuthema Geld. Das Spiel heißt Eine Frage des Geldes und hilft Leuten, ins Gespräch zu kommen, dieses, ja, gerade in Deutschland latent verkrampfte Thema irgendwie spielerisch in Gang zu bringen.
Mhm, cool. Euch gibt's jetzt als App 4 Jahre, das euer Unternehmen, glaube ich, seit 5. Wo steht ihr jetzt aktuell? Wie viel Kunden habt ihr gewonnen derzeit?
Genau, in ganz kurz so die wichtigsten Kennziffern runtergerattert. Wir sind jetzt eine Organisation von gut 100 Leuten. Großteil sitzt hier in Hamburg auf St. Pauli. Der Rest verstreut sich so auf die Republik und den Rest Europas. Wir bedienen aktuell rund 120.000 Kunden, die aktiv so unser Konto nutzen und damit ihren alltäglichen Banking-Haushalt oder auch Investment, also Vorsorgethemen, bedienen. Genau, wir sind die bestbewertete Banking-App in Deutschland, also jetzt nicht nur im Vergleich zu den anderen nachhaltigen Akteuren, sondern zu allen anderen Banking-Anbietern und sind jetzt aus einer wirtschaftlichen Perspektive auf großen Schritten in Richtung Profitabilität unterwegs, also dieses Unternehmen, was die letzten Jahre stark gewachsen ist, jetzt auch in eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu bringen.
Und wie groß ist der Sack Geld, auf dem du gerade sitzt, Jakob? Also wie viel Kundengelder verwaltet ihr?
Der Sack Geld, auf den ich hier runterblicke, sind knapp 400 Millionen Euro im Moment, die auf den Konten unserer Kunden liegen, von denen so ein gutes Drittel, wenn man so will, verinvestiert ist, nämlich in sogenannte Green und Social Bonds und dort in positive Wirkung kommt.
Und wer ist so eure typische Kundin? Also ich vermute mal urban, Mitte 30, ja, oder so. Wahrscheinlich gut Akademiker, wie man früher sagte, oder so, oder ganz falsch?
Nee, so ganz falsch gar nicht. Ich glaube, rund die Hälfte ist tatsächlich de facto zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Das beschreibt jetzt erstmal so den großen Block. Genau, sicherlich urbaner als jetzt der bundesdeutsche Schnitt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt nur sozusagen die Berliner, Münchner und Hamburger Bubble wäre, die sich uns zugehörig fühlt, sondern es ist schon relativ breit gestreut über die Bundesrepublik. Aber klar, es ist jünger als der Schnitt und auch der Schnitt bei anderen Banken, einfach durch die Tatsache, wie wir als Marke agieren, aber wie wir auch als Produkt uns natürlich da reichen.
Und wie positioniert ihr euch als nachhaltige Alternative, also auch jenseits der Öko-Bourgeoisie? Ne? Ich nehme an, dieser Blase habt ihr ein leichtes Spiel, weil ihr seid zugänglich und jung und neu und so weiter und so fort und überzeugt Leute, die ohnehin sozusagen Believers sind. Aber ihr müsst ja über die Blase hinauskommen.
Ne? Und welche Frage wäre das jetzt konkret?
Wie positioniert ihr euch, wie erreicht ihr den Mainstream, der jenseits des linken, linksgrünen Klientels, der ist ja auch Geld anzulegen hat und gewonnen werden muss von euch, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, ein ganz zentraler Aspekt versuchen, der uns so als Handlungsdevise gilt, ist das ganze Thema Niedrigschwelligkeit. Wir versuchen es den Leuten einfach so einfach wie möglich zu machen, wissend, es ist ein Tabuthema, es ist ein Thema, über das viele Leute nicht so viel wissen. Es ist auch, und das macht es noch schwerer, es ist auch ein gefühlt nerviges Thema für die Leute, weil die Leute haben ja in der Regel alle schon ein Konto irgendwo oder mehrere. Und sie dann dazu bewegen, noch eins aufzumachen, ist erstmal ein gefühlter Aufwand. Dass es de facto nur ein paar Minuten dauert, ist die eine Sache, aber es fühlt sich irgendwie mühsam an. Und vor dem Hintergrund dessen haben wir uns eben aufgemacht, es den Leuten so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, es ist eine App, die du in ein paar Minuten runterladen kannst, dann sind es 3-4 Klicks. Das hat viel einfach auch mit digitalem Handwerk zu tun, mit UX, ist den Menschen easy zu machen und dann sie in einem wirklich, wirklich ausgereiften digitalen Produkt willkommen zu heißen, das sich vom Moment eins an anders anfühlt, als das, was ich vielleicht von meiner Sparkasse oder so kann. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, dass wir versuchen müssen, kommunikativ, marketingseitig aus sehr wenig Budget relativ viel Effekt zu machen. Und das heißt, wir müssen irgendwie Hebel bedienen, die uns zur Verfügung stehen, weil wir nicht auf die großen Budgets zugreifen können. Das heißt, wir schöpfen natürlich viel aus der Tatsache, wie anders wir sind, mit was für einer anderen Haltung wir in diesen Markt gehen. Das ganze Thema, ne, also man kann es jetzt auch so ein David-Goliath-Prinzip runterbrechen, aber ich glaube, die Haltung, mit der wir den Markt bespielen, das, warum wir da sind, heute würde man wahrscheinlich das oft auf diesen Purpose-Begriff reduzieren, ist ein Thema, was wir natürlich sozusagen sehr verinnerlicht haben und versuchen sozusagen darüber auch einfach ein Narrativ aufzubauen, was sich von selbst erzählt.
Quick and Dirty. Zeit für eine Runde fixe Fragen. Was war denn der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Es gab jetzt nicht den Wendepunkt, aber ich bin in einem Haushalt groß geworden. Meine Eltern waren beide sehr aktiv in der Anti-Atomkraft-Bewegung und diese ganze Frage, wo kommt Energie her, aber auch generell, wie wird gewirtschaftet, wie wird konsumiert, war nicht omnipräsent, aber dann doch schon ein bisschen früher für mich Thema, als es für viele andere Leute ein Thema war.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Erstmal glaube ich es aus tiefer Überzeugung, dass wir es tun müssen, weil es einfach alle Akteure braucht. Und das inkludiert eben sowohl Wirtschaft und Unternehmen als auch Konsumenten und Konsumentinnen auf der anderen Seite. Wenn wir wirklich den menschgemachten Klimawandel noch unter Kontrolle kriegen wollen und die vielen anderen Themen. Ich glaube aber auch, dass es aus einer ganz, ja, wenn man so will, eigennützigen, opportunistischen Perspektive die Companies, die Organisationen erfolgreicher sein werden, die das Thema früher erkennen und konsequenter umsetzen, weil sie die besseren Leute kriegen, weil sie externe Einflüsse schon früher einpreisen und am Ende so wirtschaftlich erfolgreicher agieren werden können.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Am Ende des Tages wollen wir ja alle für uns selbst und für unsere Lieben irgendwie einen lebenswerten Planeten bewohnen. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden getroffen, der das verneinen würde. Und ich glaube, es geht eher darum, den Leuten klarzumachen, was kann ihr eigener Beitrag dazu sein und sie zu ermutigen, Schritte zu gehen. Aber es ist mir sind viele ignorante Leute vorgekommen, aber jemand, der sagt, nö, das sehe ich nicht so, ein Planet sollte nicht lebenswert sein für mich und künftige Generationen, dem bin ich noch nicht begegnet.
Deine Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Ich glaube, Nachhaltigkeit in einem Satz würde ich beschreiben mit die Dinge sich ehrlich machen und die Dinge wirklich zu Ende denken. Am Ende ist alles, was wir tun, hat Effekt auf unser Drumherum. Und wenn man das anerkennt, dann kommt man gar nicht drumherum, die Dinge auch nachhaltiger zu gestalten.
Und hast du eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Oh, ich wünschte, ich hätte eine. Ich meine, es gibt viele andere Buzzwords, die damit konkurrieren. Ich finde zukunftsfähig auch nicht schlecht. Ob es jetzt das bessere Wort ist, muss ich passen. Ja, da kommt jetzt nicht viel von mir aus.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Ich bin die letzten Jahre weniger, aber auch nicht gar nicht geflogen. weil ich, und das ist, glaube ich, schon auch die größte Challenge, die ich so sehe. Die Welt ist so ein wahnsinnig spannender Ort. Und es gibt so viel, was ich noch nicht gesehen habe. Und hätte ich noch mehr Zeit, ich würde gerne so viel bereisen. Und das geht natürlich zwangsläufig immer mit einem Fußabdruck einher. Das ist vermutlich das Thema, wo ich verhältnismäßig inkonsequent war und auch nicht weiß, ob ich es so ganz in den Griff kriegen würde.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Das eine Gesetz, ich würde es ein bisschen gröber fassen, ich glaube, das ist schon die Aufgabe von Gesetzgebung ist, dafür zu sorgen, dass unnachhaltiges Wirtschaften nicht günstiger sein kann, einfacher sein kann, billiger sein kann als die nachhaltige Alternative. Ich glaube, das muss sichergestellt sein, dass es zumindest Chancengleichheit besteht und nicht diejenigen bevorteilt werden, die heute auf Kosten künftiger Generationen und des Planeten wirtschaften.
Kann es aber nicht sein, Jakob, dass beim Durchschnittskunden Sicherheit, gefühlte oder echte Sicherheit und Zinssatz doch am Ende mehr zählen als Purpose und Impact? Also bei Erstem habt ihr das als unbekannte Neulinge naturgemäß schwer. Zinsen gibt es euch, glaube ich, nicht und ein Tagesgeldkonto bietet ihr erst gar nicht an. Dafür bietet ihr natürlich Purpose an. Aber ich vermute mal, den Durchschnittskunden ist Zinssatz und Sicherheit wichtiger als, ja, was passiert mit meinem Geld, oder?
Das ist erstmal ein total fairer Punkt. Und das Sicherheitsthema ohne Frage, das Gute ist, dass wir natürlich und in dem Fall ist es gut, an anderen Stellen ist es natürlich auch beschwerlich, in einem hochregulierten Markt operieren. Das heißt, sozusagen aus der Bankenkrise ist in Deutschland auf europäischer Ebene sind viele Lehren gezogen worden. Das heißt, der Gesetzgeber schaut sehr genau hin und stellt sicher, dass alle Akteure, ob sie jetzt schon viele hundert Jahre dabei sind oder noch Jungspunde wie uns, in einem sehr sozusagen abgesicherten Rahmen operieren. Das heißt, auch bei uns gilt die sogenannte Einlagensicherung. Wenn du bei uns ein Konto öffnest, ist das bis zu 100.000 Euro geschützt. Das heißt, egal was hier bei Tomorrow passiert, dein Geld ist sicher. Und dieses Versprechen können wir dir genauso geben wie irgendein anderer Akteur auch. Das heißt, dieses Sicherheitsthema ist natürlich gefühlt eine Bank, mit der ich groß geworden bin, suggeriert eine andere Sicherheit als jetzt die Jungs und Mädels aus St. Pauli, die es erst seit 5 Jahren gibt. Aber de facto bieten wir genau das Gleiche. Das ist das eine, aber es ist natürlich was wir auch kommunikativ auffangen müssen, wo, glaube ich, diese Transparenzfrage eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wir machen sehr klar, wer wir sind, wie wir agieren, wie wir aufgestellt sind als Unternehmung, wie es uns geht, um dieses Maß an Verlässlichkeit auch sicherzustellen. Und das Thema Zinsthema ist natürlich jetzt in den letzten 18 Monaten wieder eins geworden. Davor, sozusagen darf man nicht vergessen, haben wir viele, viele Jahre ein Niedrig- bis Nullzinsumfeld gehabt, in dem wir oder andere bewegt haben, hat das keine große Rolle gespielt. Jetzt hat sich der Markt relativ schnell gedreht. Und das ist für einige ein Thema, lange nicht für alle, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass sozusagen wird jetzt auch nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Natürlich die Leute, die hohe Geldbeträge haben, die schauen jetzt sehr genau hin, wo sie eine entsprechende Verzinsung bekommen. Genau, wir haben noch kein Tagesgeld. Wir bieten allerdings zum Glück ja auch schon nachhaltige Investmentmöglichkeiten, also durchaus auch heute schon Möglichkeiten, den Leuten ihr Geld sozusagen nicht versauern zu lassen, sondern für die Zukunft zielgerichtet damit vorzusorgen. Und auch das Tagesgeldthema haben wir natürlich auf dem Schirm, aber es ist nochmal jetzt nicht so, dass das plötzlich das entscheidende Kriterium wäre. Es ist eins von vielen, was sich jetzt dazu gesellt hat, angesichts der Tatsache, dass es überhaupt erstmal wieder Zinsen gibt.
Ich frage deswegen nach, weil wir neulich den Psychologen Stefan Grünewald hier zu Gast hatten vom Rheingold-Institut, der jedes Jahr 5.000 bis 7.000 Deutsche auf die virtuelle Couch legt, um zu erfüllen, wie wir so ticken im Auftrag von Markenunternehmen. Und der sagt so unterm Strich, dass den Menschen durchaus Nachhaltigkeit wichtig ist, sagen sie auch wie immer wieder in Umfragen, aber in dem Sinne, dass sie die Hausaufgaben erledigt wissen wollen von den Unternehmen, mit denen sie arbeiten. Genau wissen wollen sie es wirklich nicht. Das kannst du zum Beispiel daran sehen, dass wenn du auf Verpackung zu viele Informationen unterbringst, was ist drin, das ist nicht drin, das kommt daher, Fairtrade, labarababa, schreckt das Leute tatsächlich eher ab. Gilt das für eure Klientel auch, dass ihr sozusagen Gatekeeper seid für sie und die Hausaufgaben erledigt? Oder wie viele Leute gucken tatsächlich rein in dieses Transparenz, die du erwähnt hast, was passiert mit meinem Geld? Wie viel Prozent sind das ungefähr? Ich würde mal schätzen, unter 10, oder?
Ich täte mich schwer, es zu quantifizieren, aber ich würde die These erstmal mitgehen, dass natürlich die allerwenigsten ein Interesse haben, auch gar nicht die Zeit haben, sich in der Tiefe damit auseinanderzusetzen, was ihr Banking-Anbieter jetzt genauso macht, genauso wie man in der Regel auch nicht exakt nachforschen, wo die eigene Jeans herkommt oder wie der Joghurt jetzt produziert worden ist, den ich kaufe. Ich glaube, es geht aber schon darum, dass die Leute heute viel mehr als noch vor wenigen Jahren das Bedürfnis haben, sinnvoll zu konsumieren, sich mit Unternehmen, Marken, Services sozusagen abzugeben im Alltag, die synchron sind mit ihren persönlichen Werten. Und das ist natürlich am Ende das auch die Aufgabe einer Marke, das auf eine abstrahierte, unkomplizierte Art und Weise irgendwie spürbar und vermittelbar zu machen. Das ist Aufgabe unseres Kommunikations- und Marketingteams, nicht die Leute jedes Mal zu zwingen, 100 Seiten Nachhaltigkeitsbericht zu lesen, sondern ihnen das Gefühl zu geben, sie sind da bei einer Adresse, die, sagen wir mal, aligned ist mit dem, wie sie sonst durchs Leben gehen, wie sie sonst konsumieren, wie sie sonst alltägliche, aber große und kleine Entscheidungen treffen. Darum geht es, sozusagen dieses Gefühl zu vermitteln und gleichzeitig dann natürlich auch die Substanz zu bieten für all die, die tiefer reingehen wollen. Es gibt diese 100 Seiten Nachhaltigkeitsbericht. Wir lassen uns sozusagen kreuz und quer durchleuchten. Wir sind von Fair Finance Guide, das ist so das wichtigste, die wichtigste NGO, die in Deutschland Banken oder Kreditinstitute auf ihre Nachhaltigkeit überprüft, nämlich also diesen ja sehr, sehr komplizierten Begriff auch versucht, sozusagen messbar und vergleichbar zu machen. Da sind wir unter den Top 3 in Deutschland. Wir sind unter den Top 5 der Welt, was B Corps angeht, also was nachhaltige, holistische Unternehmensführung angeht. Das heißt, wir gehen überall da tief in die Materie. Wir setzen uns diesen externen Prüfungen aus. Und wer es wissen will, der kann es in Erfahrung bringen. Aber wer nicht, kann auch einfach in 8 Minuten ein Konto runterladen und Banking betreiben und uns vielleicht noch auf Insta oder auf TikTok folgen und tiefer auch nicht reingehen. Und das ist natürlich der Großteil der Leute. Aber ich glaube, der Großteil der Leute vertraut uns auch nur deswegen, weil er weiß, er könnte jederzeit tiefer in die Materie gehen, weil er uns erlebt hat als eine Organisation, die sehr offen gegenüber ihrer Community operiert.
Aber dieser Punkt, das waren jetzt ja sozusagen rationale Argumente, Jakob, warum ich sozusagen euch vertrauen kann. Mhm. Aber euer Konzept ist ja auch Spaß haben dabei, glaube ich, oder?
Genau, ich glaube, es gibt zum einen sozusagen die Ratio und zum anderen natürlich auch das Herz, auf das wir zielen. Und es gibt einen Satz, der für uns eine große handlungsanweisende Prämisse ist, der da lautet: To save the world, you have to throw a better party than those destroying it. Also auf Deutsch übersetzt, es muss uns gelingen, die bessere Party zu schmeißen, um tatsächlich die vielen da draußen von den großen, konventionellen, etablierten Finanzinstituten zu uns zu bewegen. Und das heißt, wir müssen das Ganze auf eine freudvolle, lustvolle, auch hedonistische Art und Weise darreichen. Und das ist für uns ein Primat für Gestaltung, so einfach wie unsere Marke sich anfühlt, wie sie aussieht, welches Design sie sich gibt, also sowohl in der Kommunikation als auch im digitalen Produkt. Und es hat auch was mit der Art und Weise, mit welchen Inhalten wir uns auseinandersetzen, wie wir über uns selbst sprechen, welche Kampagnen wir fahren. Wir haben vor 2-3 Jahren mal eine Kampagne gemacht, die hieß sozusagen ging um das Thema kollektiver Bankraub. Wir haben die Leute aufgefordert, ihre eigene Bank auszurauben, also loszugehen und sich ihr Geld zu holen, um es dorthin zu bringen, wo es Gutes tut. Und das immer mit einem Duktus, wir haben eine sehr ernste Mission, aber wir nehmen uns selber nicht den ganzen Tag sehr ernst. Und ich glaube, es geht darum, den Menschen einfach ein lustvolles Erlebnis auch zu liefern. Es ist so ein bisschen wie ich habe ja vorher 10 Jahre nachhaltige Brause verkauft und auch da hatten wir noch nicht den fairen Handel erfunden. Das haben auch schon Leute vor uns gemacht. Aber wir waren damals die Ersten, also ich referenziere jetzt auf Lemonade und Charity, die der Flasche ein wirklich geiles Design gegeben haben, die einen Geschmack kreiert haben, den es vorher nicht so gab, der das Produkt irgendwie in die Clubs und hippen Cafés gebracht haben, wo es vorher nicht erlebbar war. Und ein ähnliches Thema ist es mit Tomorrow auch. Ne? Wir bringen es dorthin, wo die Leute sind. Wir lassen es sich anders ansehen, anfühlen. Und das baut Barrieren ab und lässt auch Leute auf den Zug aufspringen, die, wie du gesagt hast und der Herr Grünewald auch gesagt hat, sich nicht hauptberuflich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen wollen, aber einfach Bock haben auf eine gute Banking-App.
Du hast gerade erwähnt, du hast 2008 bis 2012 Lemonade gegründet. Eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte gibt es jetzt bei IKEA, mehr als ein Dutzend Ländern, glaube ich. Dann bist du 2017 gegangen und hast, um Tomorrow Banking zu beginnen. Was hast du von Lemonade an Wissen über das Marketing nachhaltiger Produkte mitgenommen? Was gab es da Learnings, wo du sagst, okay, beim nächsten Venture mache ich das ganz anders? Oder genau so, das hat richtig funktioniert.
Ja, ich glaube, es ist eine gute Mischung aus, also einiges ließ sich mitnehmen, ließ sich copy und pasten aus dem Erfrischungsgetränkebereich in den Bereich des digitalen Bankings. Andere Sachen auch gar nicht so. Also es ist, ich habe es ja anklingen lassen. Ich fange vielleicht mal mit den Gemeinsamkeiten an. Das klang gerade schon an, in diesem Wunsch sozusagen auch das, auch hedonistische Motive sozusagen daran zu appellieren und erstmal ein wirklich hochattraktives, sehr zeitgeistiges Produkt zu schaffen. Das ist, glaube ich, das eine. Dann zu gucken, einfach eine andere Sprache zu finden und auch wirklich auszuscheren aus dem, wie man das sonst macht. Ne? Also damals bei Lemonade hatte die Flasche eine andere Form, wir haben ganz andere Zutaten verwendet und so weiter und so fort. Und heute beim Thema Banking haben wir heute auch schon ein bisschen drüber gesprochen, eine andere Sprache zu verwenden, sozusagen, einen anderen Auftritt sich zu geben, anders auch selber aufzutreten, als man es von Bankern gewohnt ist. Also ich glaube, diesen Mut, auch den Schritt rauszumachen aus der Konformität, ich glaube, das ist schon eine Lehre. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ungleich schwieriger jetzt, weil es ein erklärungsbedürftigeres Produkt ist, weil es mit eine andere gefühlter Aufwand ist, den Menschen das eine ist, eine Brause kaufen für 3 Euro, die da gerade rumsteht und ich hatte eh gerade Durst, versus zu einem anderen Kreditinstitut zu wechseln. So, das ist aufwendiger. Es ist heute deutlich digitaler, auch das, was wir an Marketing machen. Wir waren deutlich, bei Lemonade haben wir sehr analog, im analogen Raum operiert. Es ist heute sozusagen was wir haben keine Filialen. Es ist was auch über viel mehr Touchpoints funktioniert. Also bis ein Mensch sagt, okay, das fühlt sich gut an mit Tomorrow, da gehe ich hin, muss er an mehreren Punkten mit uns in Berührung gekommen sein. Es ist kein Impulsprodukt. So, und deswegen müssen wir sozusagen viel kontinuierlicher kommunizieren. Und natürlich ist heute auch eine andere Zeit. Ne? Also ein paar Jahre später sozusagen machen andere, das ganze Thema Social Media ist noch mal ungleich wichtiger geworden. Und entsprechend müssen wir natürlich auch unsere Ressourcen noch viel stärker dorthin shiften.
Glaubst du, dass die KonsumentInnen sich auch verändert haben in der Zeit im Sinne von in Richtung Nachhaltigkeit oder weg? Oder ist es für heute allen egaler oder können schon gar nicht mehr hören?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es eine fortschreitend steigendes Bewusstsein, was diese Thema angeht. Aber es ist jetzt auch kein fundamentaler Unterschied heute versus vor 10 Jahren, glaube ich. Es ist was, wo man immer noch, das war damals so, das auch heute so, glaube ich, nur Nachhaltigkeit alleine einfach nicht ausreicht. Man muss das paaren mit einem emotionalen Versprechen. Man muss es mit einem funktionalen Mehrwert aufladen. Und nur in diesem Gesamtpaket, glauben wir, ist es am Ende Anschlussfähigkeit für wirklich große Gruppen. So. Ich glaube, das hat sich all die Jahre nicht verändert. Und nochmal sozusagen, das Thema Finanzen ist auch letztlich der Markt einer, der letztlich den anderen eher hinterherhinkt. Ne? Man könnte wahrscheinlich sagen, bei Lebensmitteln ist es heute total gelernt, dass ich mir Gedanken darüber mache, wo kommt die Brause her, wo kommt der Apfel her, wie geht's den Reisbauern. Bei Finanzen sozusagen ist dann noch deutlich Aufklärungsarbeit nachzulegen.
Das verändert ja auch die Rolle von Leuten wie dir. Du warst mal Stratege bei Jung vom Markt, glaube ich. Grob würde ich mal sagen, das, was du jetzt zum Beispiel jetzt gerade machst, ist auch so eine Art Marketing. Du hast vor einiger Zeit im Interview gesagt, fand ich bemerkenswert, man kann heute kein Marketing mehr betreiben und eine Marke aufbauen, ohne zumindest teilweise die Frage zu beantworten, warum man existiert und was der Daseinszweck in der Welt ist. Zitat Ende. Genau das tun aber jede Menge Unternehmen und Marketeers und das durchaus sehr erfolgreich auch, ne? Also die überhaupt nicht erklären, warum sind wir da und was ist unser Purpose, würde ich mal einfach in Frage stellen, ehrlicherweise, oder?
Ja, das ist halt, ich kann das wahrscheinlich auch gar nicht ganz neutral beantworten, weil ich habe immer nur Marken und Unternehmen mit aufgebaut, die genau aus diesem Warum heraus überhaupt erst ihren Gründungsimpuls hatten. So, damals bei Lemonade ging es darum, ein alltägliches Konsumgut zu schaffen, um Sozialprojekte zu finanzieren. Und heute haben wir das Projekt Tomorrow gestartet, weil wir glauben, dass diese Branche dringend Wandel braucht und weil wir Geld eben aus destruktiven Branchen in zukunftsweisende channeln müssen. Insofern ist es natürlich auch zutiefst geprägt von meiner Weltsicht und meinem Glauben. Ich glaube schon, dass es heute, wenn man ein bisschen rauszoomt, natürlich noch wahnsinnig viele Akteure gibt, die trotzdem erfolgreich Business machen, auch wenn sie nicht auf einem starken Purpose fußen. Aber auf lange Sicht denke ich schon, dass es auch gesamtunternehmerisch ein immer essentiellere Zutat wird. Und es fängt damit an, sozusagen, ob ich gute Leute, gute Mitstreiter und Mitstreiterinnen gewinne, dass die Tatsache, dass wir von vornherein sehr klar formuliert haben, warum es uns gibt und wo wir damit hinwollen, hat uns Zugang zu den besten Köpfen des Landes gegeben und hat uns dieses Team von rund 100 Leuten aufbauen lassen, was sonst immens schwierig geworden wäre. Ich glaube, es gibt uns heute eine deutlich mehr Bühne. Vielleicht würden wir beide hier nicht sprechen, Harald, wenn wir nicht sozusagen eine Marke gebaut hätten, die auf diesem Warum fußt. Also ich glaube, das ist schon heute von viel mehr Leuten, noch nicht allen da draußen, aber als essentiell angesehen wird. Und das wird sich zusehends verschärfen. Kann man heute noch erfolgreich Business machen ohne? Ja. Werden auf lange Sicht, und das ist meine tiefe Überzeugung, die Unternehmen am erfolgreichsten sein, auch wirtschaftlich am erfolgreichsten sein, die diese Frage klar für sich beantwortet haben und dann auch postulieren können. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
Es muss Spaß machen. Das scheint mir ein wesentliches Learning des Beispielfalls Tomorrow Banking zu sein. Denn grüne oder nachhaltige Banken gibt es schließlich seit längerem, weil manche mittlerweile ziemlich angegraut wirken. Die Challenger Brand aus Hamburg aber setzt konsequent auf den Spaßfaktor. Alternatives Banking soll nicht nur gut zum Planeten, sondern auch zu Kundinnen sein. Das heißt, niedrigschwellig, einfach, freundlich und durchaus hedonistisch. To save the world, you have to throw a better party than those destroying it, heißt es von Jakob. Auf der Tomorrow Banking Party ist der Gastgeber übrigens nackt. Das Startup macht sich konsequent nackig, was Zahlen, Gelder und Verwendungszwecke ihres Kapitals betrifft. Wer es genau wissen will, kann all das jederzeit auf den Tomorrow-Seiten nachlesen. Das tut natürlich nur einen Bruchteil der KundInnen, sagt Jakob, aber der große Rest weiß, dass er oder sie es jederzeit tun könnte und Tomorrow authentisch für das steht, was der Banking-Anbieter verspricht. Mit anderen Worten, das mit dem Spaß nehmen sie bei Tomorrow ziemlich ernst. Je mehr Gespräche ich in diesem Podcast führe mit GründerInnen und Gründern und Leuten, die nachhaltig unterwegs sind, desto mehr lerne ich, dass man vor allem eines braucht, einen verdammt langen Atem. Also von VD über Frosta, die werden wir demnächst haben, das waren Unternehmen, die halt erst gedacht haben, okay, wir machen was neu und besser. Das ist einfach besser. Das müssen die Leute lieben und dann wird es auch schnell aufwärts gehen. Teilweise jahrelange Verluste eingefahren, um dann schließlich doch noch auf die Siegerstraße zu kommen. Euch jetzt nur 5 Jahre, vielleicht ist es zu früh, das zu fragen, aber würde das, teilst du die Einschätzung oder ist es bei euch ganz anders?
Ja, ich würde mich natürlich nicht anmaßen, mich mit den eben genannten Pionieren jetzt irgendwie vergleichen zu wollen. Nochmal, wir machen das dann in einer vergleichsweise kurzen Zeit erst, aber auch da über die letzten 5, 6 Jahre lässt sich schon eine Veränderung spüren, dass wir vor 5, 6 Jahren wirklich noch bei gegenüber ganz vielen Stakeholdergruppen noch erklären mussten, was ist denn Sustainable Finance, wie kann denn Geld nachhaltig sein. Wir mussten irgendwie das ganze Thema Social Business oder Purpose erklären. Das wird heute in ganz vielen Kontexten natürlich schon vorausgesetzt. So, also, und das meinte ich auch eben gerade mit meinem Plädoyer für, dass die Unternehmen am Ende erfolgreich sein werden, die das frühzeitig erkennen und einpreisen, weil auch der Regulator, der Gesetzgeber zieht ja nach. Wir haben jetzt auf europäischer Ebene eine EU-Taxonomie, die noch lange nicht ausreichend ist. Aber der Druck nimmt ja auch zu, seitens des Gesetzgebers die verschiedenen Branchenakteure auch in die Pflicht zu nehmen und sagen, es ist jetzt nicht mehr euch überlassen, ob ihr über Nachhaltigkeit sprecht oder nicht, ob ihr reportet oder nicht. Sondern das sind alles Themen, die damals noch so ein bisschen neu waren, die heute schon fast sozusagen, zumindest von der Terminologie, deutlich anschlussfähiger geworden sind. Du bist auch heute bei alten, angestammten Playern dieser Branche, die uns vor 5, 6 Jahren noch belächelt haben, keinen mehr finden, der nicht weiß, dass er sich sozusagen zu dem ganzen Thema Taxonomie, ESG irgendwie verhalten muss. So. Und das ist jetzt, da reden wir nur von 5 Jahren. Also es kann gut sein, dass in 10 Jahren, hoffe ich ja, das Anspruchsdenken an die Branche und auch die ganz konkreten Anforderungen seitens des Gesetzgebers und seitens der Konsumenten deutlich gewachsen sein werden. Und das, ich glaube, das ist, was im Lebensmittelbereich die Lebensmittelampel war oder wie das heißt. Ne? Das wurde ja auch jahrelang diskutiert, sozusagen. Heute ist es sozusagen angekommen. Da gehe ich fest davon aus, dass wir wahrscheinlich, wenn wir in 5 oder 10 Jahren nochmal sprechen und ich dir sage, wir sind die digitales, nachhaltiges Banking miteinander verbinden, du sagen wirst, ja gut, okay, da waren ja noch 17 andere Leute auch. So wird es kommen.
Wo seid ihr denn in 10 Jahren, kundenmäßig, KundInnen-zahlmäßig?
Ja, gute Frage. Also nochmal, wir sind jetzt so bei gut 120.000. Gleichzeitig haben wir immer von Tag 1 an das Ziel ausgegeben, wir wollen das Thema in die Mitte der Gesellschaft bringen. Da ist also noch ganz schön Luft. In Deutschland alleine gibt es rund 100 Millionen Girokonten, wovon nicht mal 1% bei nachhaltigen Banken ist. Also das ist ein Riesenpotenzial. Bei aller Demut sozusagen wollen wir im großen Stile noch wachsen. Ich könnte jetzt sagen, bei einer Million bin ich happy, bei einer Million Kunden oder sagt, bei einer halben Million Kunden funktioniert das Geschäftsmodell in sich schon hervorragend. Aber wir setzen uns keine Obergrenze und ich finde es.
Ja, aber eine Untergrenze, wo wollt ihr denn hin? Ihr werdet ja ein Ziel
haben.
Ja, also
ich glaube, siebenstellig ist, was mindestens unsere unternehmerische Ambition ist. Aber am Ende finde ich es auch schwierig, das an so einer Zahl mich abzuarbeiten. Wir sind gekommen, weil wir glauben, dass diese Branche zu einem Teil der Lösung werden muss, während sie heute ein Teil des Problems ist. Und wenn wir am Ende dafür sorgen, dass die Großen sich noch ein bisschen schneller auf die Reise bringen, weil sie merken, okay, da gibt es ein paar, die uns Druck machen, dann ist auch das Teil des Erfolges.
Mhm. Also ihr wollt also kopiert werden?
Ja, da schlagen natürlich immer auch zwei Herzen in meiner Brust. Es gibt ja durchaus auf europäischer Ebene schon so ein paar Kandidaten, die das relativ 1:1 nachmachen, was wir tun, und das ehrt einen gleichzeitig. Man sagt ja, es gibt kein größeres Kompliment. Andererseits wurmt es einen natürlich auch, weil sie es dann doch nicht ganz so gut machen wie man selber und man irgendwie denkt jetzt, fahren die ins Fahrwasser. Na, es gibt so ein paar Akteure in Frankreich zum Beispiel, die ein bisschen nach uns gestartet sind und mit einer sehr ähnlichen sozusagen Logik im Produkt, in der Kommunikation und so auftreten. Ich glaube, grundsätzlich wollen wir vor allem, dass der Markt sich bewegt, ja, aber wollen wir auch eine entscheidende Rolle spielen, auch unbedingt, ja. Wir haben ja auch Lust, sozusagen zu gestalten, sonst hätten wir ja auch irgendwie in den Bereich Advocacy oder hätten wir auch einen Think Tank aufmachen können, aber wir wollen ja auch unternehmerisch prosperieren und sind natürlich auch am Ende des Tages auch unseren unterschiedlichen Stakeholdergruppen auch was schuldig, ne? Also wir haben Menschen haben uns sehr viel Geld gegeben, um diese Unternehmung hier aufzubauen, inklusive der Community, die 15 Millionen Euro.
Die größte und schnellste Crowdfunding-Kampagne in Deutschland ever, glaube ich, ne, oder?
Ja, wir haben mehrere gemacht und haben damit sozusagen mehrere Rekorde gebrochen, genau, um generell das Thema Crowdinvesting in Deutschland wieder hoffähig gemacht. Und tatsächlich, mal rein monetär betrachtet, ist die Crowd, die Community, unser größter Shareholder. Das heißt, wir stehen denen gegenüber auch in der Pflicht, dieses Projekt auch wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Und ich und wir wären auch nicht Unternehmer, Unternehmerinnen geworden, wenn uns das nicht auch antreiben würde. So, aber es ist nicht die alleinige Kennziffer, so an der wir festmachen, ob wir einen guten Job machen, ob wir Impact erzeugen, ob wir unserer Mission gerecht werden.
Ihr hattet eigentlich nicht ganz einfache Zeiten hinter euch. Ich glaube, letztes Jahr musstet ihr ein Fünftel eurer Belegschaft entlassen. Nicht gerade eine optimale Nachricht, wenn man Vertrauen und KundInnen gewinnen will und deren Geld auch noch haben will, oder?
Einerseits ja, andererseits kann man es, glaube ich, auch anders lesen. Es sind einfach die letzten zwei Jahre makroökonomisch extrem herausfordernde Zeiten. Und wir mussten in diesen Zeiten mehr denn je auch schauen, dass wir dieses Projekt, diese Unternehmung, diese Organisation auch wirtschaftlich nachhaltig aufstellen. Und dazu war das leider Gottes ein wahnsinnig schwieriger, aber notwendiger Schritt, um diese Unternehmung einfach wirtschaftlich gesunden zu lassen. Und ich glaube, das haben wir sowohl nach innen als auch nach außen, war das ein wohlüberlegter und auch wohl kommunizierter Prozess. Wären wir gern drum rumgekommen, auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages war das zu dem Zeitpunkt die einzig sinnvolle Entscheidung, um diese Company gesunden zu lassen. Und darum sozusagen muss es ja auch all den anderen Stakeholder-Gruppen gehen. So, weil wir wollen nicht in Schönheit sterben, sondern wir wollen beweisen, dass die Art und Weise, wie wir wirtschaften und auf diesen Markt gucken, bestandsfähig ist und wachstumsfähig ist. Und dazu war dieser Schritt notwendig. Ich glaube, wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen gemanagt und alle Stakeholder-Gruppen auch entsprechend informiert. Und insofern sind wir da wahrscheinlich in der Rückbetrachtung eher gestärkt daraus hervorgegangen, auch wenn es trotzdem scheiße war in dem Moment.
Jakob, gibt es für dich sowas, ein Learning, was sind so die goldenen Regeln der Nachhaltigkeitskommunikation? Wie berührt und begeistert man Menschen fürs Thema?
Ich glaube, wenn ich jetzt versuchen muss, eine Weisheit zu postulieren, also nochmal, Ich glaube, wenn ich es auf eine Essenz runterbrechen muss, dann ist es Authentizität. Ich glaube, es ist entscheidend, wirklich sich bei den ureigenen Themen zu bewegen, darüber zu sprechen, daran zu arbeiten, die Dinge messbar zu machen, die Dinge zu verändern. Ich glaube, überall dann scheitert in meinen Augen Nachhaltigkeitskommunikation, wenn man irgendwelche Nebenkriegsschauplätze aufmacht, die ablenken sollen von dem, was die Unternehmung eigentlich tut. Das ist natürlich oft viel attraktiver, weil es günstiger scheint oder auf den ersten Moment mehr Effekt zu haben scheint. Aber ich glaube, auf lange Sicht geht es darum, wirklich bei sich selbst und bei dem ureigenen Tun der Unternehmung zu beginnen und da sich ehrlich zu machen, sich transparent zu machen und da kleine Schritte zu gehen. Und das muss dann am Ende auch verkommuniziert werden, aber das ist für mich der essentielle Schritt.
Du bist jetzt mehr als ein Dutzend Jahre, nein, über 14 Jahre im Impact-Sektor unterwegs und versuchst, VerbraucherInnen zu überzeugen. Was hast du über uns gelernt? Von welcher Illusion hast du dich in dieser Zeit verabschieden müssen?
Ja, eine sehr gute Frage. Ich glaube, was eine Lehre war, die aber auch immer wieder aufs Neue machen muss, ist nicht in die Gefahr zu laufen, von sich auf andere zu schließen, sondern sich immer wieder wirklich gewahr zu werden, in welcher Lebensrealität die Leute sich bewegen, dass es da natürlich sehr viel Multiperspektivität gibt und sehr viel unterschiedliche Lebensrealitäten als die meine oder die unsere hier. Und aus diesem Bubble-Blick irgendwie auszubrechen und dann zu gucken, wie können wir, und das ist jetzt bei Tomorrow mein Anspruch, das, was uns umtreibt, weswegen wir das hier gestartet haben, wirklich so anschlussfähig machen, dass es für viele Leute eine Relevanz entfacht. Weil es einfach sehr einfach ist, glaube ich, sich in so seiner kleinen Echokammer zu bewegen und dann frustriert oder beleidigt zu sein, dass es nicht alle genauso toll finden wie man selbst, sondern dass man sich da zwingt, wirklich Multiperspektivität anzuerkennen und dann darauf zu reagieren.
Kannst du das an diesen schönen Punkt am Beispiel illustrieren? Was hast du durch die Außenperspektive sozusagen wahrgenommen, was euch verändert hat, wo ihr wusstet, nee, das fanden wir eigentlich super geil, aber der Rest der Welt nicht? Oder vielmehr, das finde ich gar nicht so interessant, aber das sollten wir trotzdem machen, weil der Rest der Welt das vielleicht interessant findet.
Na, ich glaube, ich kann das ganz konkret illustrieren an der Entwicklung, die wir jetzt in diesem Moment durchmachen an Tomorrow, dass wir gemerkt haben, dass wir neben der Mission, neben dem ideellen Leitmotiv, zu sagen, Geld auf die richtige Seite zu bringen, noch nachlegen müssen bei der Frage, welche alltäglichen Probleme wir denn wirklich lösen für die Menschen. Nämlich die Tatsache, dass für ganz viele Leute Geld einfach ein wahnsinnig anstrengendes, kompliziertes Thema ist, was von Stress begleitet ist. Die Leute wissen gar nicht, wie viel Geld geht denn eigentlich raus jeden Monat, wie viel könnte ich denn sparen? Ja, ich weiß, wie viel. So. Und diese Frage, diesen Mental Load ihnen abzunehmen und zu sagen, wir geben dir erste Schritte, um da durchzublicken, um perspektivisch dich komfortabler fühlen. Und es geht gar nicht darum, dass wir jetzt das Versprechen machen, wir machen die Leute reich, sondern es geht darum, wir befähigen sie einfach ein bisschen bewusster und dann irgendwann auch selbstbewusster mit Geld umzugehen. Und das ist tatsächlich was, eine Lehre aus den letzten Jahren, auf die wir jetzt auch reagieren und da unsere volle Produktenergie draufstecken, zu sagen, und das löst ja nicht unser Nachhaltigkeitsversprechen ab, aber wir stellen es daneben und wir merken, wenn wir den Leuten wirklich eine reelle Unterstützung im Alltag sein müssen, dann müssen wir ihnen diese Probleme abnehmen und nicht nur damit kommen, zu sagen, dass das Geld jetzt irgendwie sozialen Wohnungsbau finanziert.
Okay, cool. Cooler Punkt. Also Mehrwert neben der Nachhaltigkeit schaffen. Ihr tut das, glaube ich, indem ihr sogenannte Pockets einführt, ne, wo ich meine Finanzen irgendwie so in Silos packen kann, sehen kann, scheiße, diesen Monat habe ich schon 300 Euro für Alkohol ausgegeben. Vielleicht sollte ich ein bisschen weniger rausgeben oder so. Ist das richtig?
Zum Beispiel, und gerade heute, wo wir sprechen, ist ein neues Feature von uns rausgekommen. Das heißt Monthly Summary. Das heißt, wir allokieren automatisch dein Konsumverhalten erstmal in drei Buckets. Notwendiges, Freizeit und Sparen. So. Und du kriegst sozusagen, kannst jetzt durch die Monate swipen und kannst so ein bisschen gucken, hat sich eigentlich mein Umgang mit Geld auf dieser Ebene verändert. Und das klingt erstmal total profan. Dahinter wird eine relativ komplexe Datenorganisation. Aber es ist ein erster Schritt, die Leute zu befähigen, zu sagen, Geld, ich kriege das irgendwie in den Griff. Ich kriege das unter Kontrolle. Und das, da mag mancher sagen, ja, wieso, ich habe doch meine Excel, da trage ich wie ein schwäbisches Hausmütterlein sowieso jeden fertig ein. Das machen ganz viele Leute eben nicht. Und deswegen stresst es sie enorm. Und da ist das jetzt sozusagen ein weiterer Schritt neben den Pockets, die du genannt hast. Und viele weitere werden folgen.
Also ich bin ja die Nummer, das Team. Ich will es gar nicht so genau wissen. Aber auf jeden Fall, ich gekauft, total praktisch. Letzte Frage, Jakob. Du hast vor ungefähr 14 Jahren, 15 Jahren einen ganz anderen Weg eingeschlagen mit Lemonade, dann über Tomorrow, eine ganz andere Branche gegangen. Wenn wir uns in 15 Jahren wieder treffen, in welchem Sektor wirst du dann unterwegs sein? Anders gefragt, wo gibt es noch Bedarf für neue, nachhaltige Geschäftsmodelle, die auf Jakob Bernd warten?
Ja, ich will nicht so viel Hybris walten lassen. Ich denke, die warten auf mich. Aber klar, gibt es ganz viele Bereiche da draußen.
Was ist ja spannend für dich?
Ach, es gibt wahnsinnig viel. Kann es mir gut vorstellen, dass es nicht mehr das Thema ist, an dem ich mich heute arbeite. 15 Jahre sind eine lange Zeit, da kann man noch einiges bewegen und dann ist vielleicht auch Zeit für was Neues. Ich finde die ganze Frage von Städten und wie wir uns bewegen extrem spannend. So, ich glaube, dass das automobile Zeitalter auf ein Ende zukommt. Das kann ich mir vorstellen, das interessiert mich. Ich weiß nicht, ich finde den ganzen Bildungssektor spannend. Ich finde generell politische Arbeit spannend. Und damit will ich immer gar nicht suggerieren, ich kann da irgendeinen Beitrag leisten. Es sind einfach nur Themen, die ich sehe aus einer ganz individuellen, subjektiven Perspektive und denke da, das kann jetzt noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Jakob, dann ich bin sicher, du bist gut in deinem jetzigen Job, aber vielleicht kommt ja der Anruf vom Kanzleramt noch heute um 17 Uhr. Das klingt wie nach einer guten Mission, finde ich. Da wäre ich dabei.
Ich würde auf jeden Fall rangehen. Mal gucken, was da kommt.
Vielen Dank von mir.
Gerne.
In diesem Podcast haben wir immer wieder Menschen vor dem Mikro, die in ihrem Bereich Außergewöhnliches leisten. Die Sinnvolleres tun, als nur irgendeinen Job abzureißen und die wirklich einen Unterschied machen. Mindestens genauso viele Menschen aber haben wir in dem Mikro bei Strichpunkt Design, der Agentur, die hinter diesem Podcast steht. Bei Strichpunkt Design arbeiten Kreative, die Marken und Kommunikation nachhaltig gestalten. In Stuttgart, Berlin und vielen anderen Orten Deutschlands. Es sind ganz unterschiedliche Menschen, die aber eines gemeinsam haben. Sie freuen sich auf neue Kolleginnen, auf Menschen, die mit ihnen und uns etwas bewegen wollen. Wenn du Lust hast, dich zu verändern, wirf einen Blick auf strichpunktdesign.de. Unter Careers findest du jene Jobs, die aktuell offen sind. Offen sind wir aber prinzipiell für alle, die einen Unterschied machen wollen mit Strichpunktdesign.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.